HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir verstehen uns als ein Museum ohne Mauern, als ein Haus, das für Offenheit eintritt, inmitten all des Schutzes, dessen wir als jüdisches Museum bedürfen.
Wir wollen, dass jüdisches Leben präsent ist in unserem Land. Nicht versteckt, nicht heimlich, nicht nebenbei, sondern selbstbewusst und erfahrbar.
Ich möchte an dieser Stelle auch unterstreichen, dass ich dankbar bin für die Jüdinnen und Juden, die in Frankfurt leben und die Stadtgesellschaft so wunderbar mittragen. Das ist ein Geschenk für uns als Stadt.
Und es tut unserer Stadt unendlich gut. Es ist ein Zeichen, ein strahlendes Ausrufezeichen gegen den gesellschaftlichen Hass, gegen Antisemitismus.
Und es steht sinnbildlich für die großartige Weltoffenheit dieser Stadt, die so vielen Menschen aus allen Kontinenten, Religionen, Kulturen und Weltanschauungen zur Heimat geworden ist.
Im Jüdischen Museum Frankfurt wird Erinnerung möglich gemacht, die in die Zukunft weist. Dieser Ort will ein Lichtblick sein und dazu hat er alle Voraussetzungen.
So klang das gestern beim offiziellen Festakt. 5 Jahre wurde konzipiert, restauriert, neu gebaut. Heute öffnete das neue alte Jüdische Museum Frankfurt seine Pforten für alle. Als Museum ohne Mauern, als öffentlicher und offener Ort. Dafür steht nicht nur das Programmmotto »Wir sind jetzt«, sondern auch die Architektur des Neubaus. Der präsentiert sich neben dem restaurierten klassizistischen Altbau, lichtdurchflutet, lässt Durchblicke zu, öffnet sich dem Hier, dem Wir, dem Jetzt. Mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsangeboten geht es in Zukunft im Jüdischen Museum Frankfurt um jüdische Kultur in der Geschichte und vor allem in der Gegenwart. Frankfurt war und ist eines der wichtigsten Zentren jüdischen Lebens in Europa. Was macht das Leben von Juden in Deutschland heute aus? Wir sind jetzt. Jüdisches Museum, jüdisches Leben. So haben wir die Sendung heute überschrieben und nehmen auch die zweite wichtige Frage, die sich in der Arbeit des Museums widerspiegelt, auf. Wie kann das Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft gelingen? Fragen, die entscheidend sind für die Zukunft unserer Gesellschaft. Auf der Suche nach Antworten sollen Besucher und Besucherinnen in diesem neu gestalteten Museum begleitet und angeregt werden. Schauen wir also gleich hinein ins Museum. Martina Konrad führt uns in das neue Jüdische Museum Frankfurt und beginnt mit der Außenansicht.
Weiß, wohin man schaut. Das neoklassizistische Rothschild-Palais ist weiß, der kubische Neubau mit den großen Fensterflächen daneben ist weiß und auch der Platz dazwischen ist weiß. Benannt nach der jüdischen Aktivistin und Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim ist das neue Entree des Jüdischen Museums am nördlichen Mainufer in Frankfurt. Hier steht das erste Objekt, eine Skulptur von Ariel Schlesinger. Ein Baumstamm scheint aus dem Boden zu wachsen, ein anderer schwebt vom Himmel und beide Kronen haben sich vereint. Ein Symbol für das Judentum in Frankfurt, das im Dritten Reich entwurzelt wurde, aber davor über Jahrhunderte hinweg das Leben der Stadt geprägt hatte. Das kommunale Jüdische Museum hat, so Direktorin Mirjam Wenzel, andere Aufgaben als das Jüdische Museum in Berlin.
Unsere Aufgabe ist es, die jüdische Geschichte und Kultur Frankfurts in einer europäischen Dimension zu vermitteln. Und die Aufgabe des Jüdischen Museums Berlin ist es, deutsch-jüdische Geschichte und Kultur im Kern mit Bezug auf Bundesebene und die nationale Ebene zu vermitteln. Das ist also eine andere Perspektive, als wir die einnehmen.
Und so verzahnt die Dauerausstellung im historischen Rothschild-Palais persönliche Geschichte mit jener, die die Frankfurter Juden in die Welt getragen haben. Ausgehend von der Nachkriegsgeschichte, Deportation und Flucht wird etwa die Rückkehr von jüdischen Familien erzählt. Wir sind jetzt, ist das Motto der Dauerausstellung, die daneben auch Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim, Zeichnungen von Ludwig Meidner zum Leiden der Juden in Polen, Ritualgegenstände, Porträts und Möbelstücke der letzten 200 Jahre zeigt. Den hypermodernen sogenannten Lichtbau bestimmen Betonglas und im Inneren helles Eschenholz. Hier sind Räume für Wechselausstellungen, ein milchig koscheres Café, Veranstaltungsräume und eine Bibliothek untergebracht, die auch die wissenschaftlichen Leistungen der jüdischen Mitbürger Frankfurts sowie Studien zur jüdischen Geschichte dokumentiert. Frei nach dem Motto des früheren Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann, Kultur für alle, soll das jüdische Museum ein Haus für alle sein, so Direktorin Mirjam Wenzel. Hier hat jeder Zutritt, es gibt keine Mauern, nur eine überaus dezente Einlasskontrolle.
Wir gehen nicht davon aus, dass selbstverständlich alle zu uns kommen, weil als jüdisches Museum sind wir mit allen möglichen Projektionen, Ängsten und Gefühlen konfrontiert. Das heißt, wir arbeiten daran, Schwellen abzubauen, niedrigschwellige Zugänge zu ermöglichen zu unseren Themen. Und wir verlassen auch unser Museum und gehen etwa an Berufsschulen oder an Grundschulen, um schon Jugendliche in einem relativ frühen Alter für unsere Themen zu interessieren. Und das tun wir, indem wir ein persönliches Gespräch mit ihnen suchen.
Das neu eröffnete jüdische Museum in Frankfurt sucht weder Opfer noch Täter. Es klärt vielmehr auf und setzt auf ganz persönliche Geschichten und Schicksale. Ein mehr als gelungenes Konzept.
Martina Konrad über das wiedereröffnete jüdische Museum in Frankfurt. Dass es so dasteht und innen und außen genau so konzipiert ist, dafür ist Professor Volker Stab verantwortlich, Architekt in Berlin. Guten Tag, Herr Stab.
Ja, guten Tag.
Ein Neubau für ein jüdisches Museum zu entwerfen, bedeutet das automatisch eine Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und dem Holocaust?
Naja, es gehört mit Sicherheit dazu. Die Frage ist natürlich, inwieweit es architektonische Spuren hinterlässt. Und diese Auseinandersetzung, die führt man unweigerlich, wenn man sich mit dem Thema eines jüdischen Museums befasst.
Auch weil Sie dann entsprechende Erwartungen spüren?
Nein, man spürt natürlich schon, man könnte beinahe sagen, es ist vielleicht auch so wie ein architektonischer Reflex, dass man das Gefühl hat, so man kommt nicht umhin, so eine Architektur auch symbolisch aufzuladen, sie entweder als Gedenkort oder als Referenz an das jüdische Leben, als eine Art Erzählung zu betrachten. Wir allerdings haben uns jetzt bei unserem Gebäude explizit gegen diese Haltung entschieden, weil wir der Meinung waren, das Museum muss den Ort bieten für Erzählungen. Architektonische Erzählungen sind immer in Stein gemeißelt und ein zeitgenössisches Museum lebt aus unserer Sicht von den differenten Erzählungen, von den unterschiedlichen Perspektiven. Und die können in dieser statischen Form von Architektur eigentlich kaum geliefert werden. Und insofern war es für uns eine ganz bewusste Entscheidung, sich diesem Reflex zu entziehen und zu sagen, wir wollen einen Ort, der diese Erzählungen ermöglicht, erreichen und vor allen Dingen das Zusammenspiel mit ja auch dem Gebäude, was selbst schon eine Erzählung ist, nämlich dem Palais Rothschild.
Das ist ja genau auch nochmal ein interessanter Punkt, wenn Sie sagen, ein Ort, an dem Erzählungen möglich sind. Diese Erzählungen sollen ja Geschichte und Gegenwart gleichermaßen berühren. So ist es das Programmkonzept des Museums. Die Aufgabe Ihrer Architektur war das ja ohnehin. Der Neubau steht neben dem klassizistischen Altbau, wie Sie es gerade schon formuliert haben, dem Rothschild-Palais. Wie viel Harmonie muss da in so einem Entwurf sein? Wie viel muss man sich anlehnen, angleichen? Und wie viel Kontrast, wie viel Bruch darf sein?
Nein, ich glaube, für uns war gar nicht um die Frage nach der Harmonie, sondern eher nach dem Zusammenspiel. Und für uns war es ganz wichtig, schon eine explizit Zeitgenossenschaft unseres Hauses auch deutlich werden zu lassen. Und dennoch, das ist ein Thema, was uns generell im Architektonischen interessiert, ist immer diese Frage der Beziehungsaufnahme. Und das hat uns sowohl räumlich an diesem Ort interessiert, aber natürlich auch sozusagen gestalterisch, architektonisch formal, indem wir sozusagen über Farbigkeiten, über Gliederungen versucht haben, Verwandtschaften herzustellen, aber keine explizite stilistische Referenz zu betonen.
Also es ist ein offensichtlich ganz eigener Bau, auch wenn es eine Verbindung gibt, also rein physisch auch eine Verbindung gibt oder so, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch architektonisch. Wenn man jetzt in den Innenraum geht, Herr Stab, wie weit konnten Sie denn da sagen, da mache ich mich aber jetzt von Tradition und Geschichte frei?
Na, ich denke, das Innen und Außen ist sehr kongruent miteinander verwoben, weil natürlich, was ein leidiges Thema bei einem jüdischen Museum heutzutage leider ist, ist ja auch ein Stück die Sicherheit. Und insofern ging es uns natürlich auch um diese Balance zwischen Schutz und Offenheit, zwischen Geborgenheit und der Vernetzung in die Stadt hinein. Und das haben wir versucht tatsächlich innenräumlich und über die Setzung der großen Fenster in den Fassaden zu bewältigen. Und so gibt es eben so eine Art Zusammenspiel aus inneren Sichtachsen und räumlichen Bezügen, sowohl in den Eingangsbereich zum Altbau hin, aber eben auch in die Stadt hinein. Und dieses Verhältnis von offen und geborgen, das war für uns ein Thema, was sich im Innenräumlichen eigentlich beinahe als wichtigstes Element fortsetzt und natürlich dort auch die Räume zu entwickeln, die für eben diese öffentlichen Nutzungen wie Bibliothek, Cafeteria, Bookshop und all diese Bereiche, die eben ohne Ticket nachher zu erreichen sein werden, sozusagen auch angenehm, atmosphärisch, einladend zu gestalten.
Es ist ein monolithischer Bau auf begrenztem Territorium geworden, der trotzdem von innen überraschend großzügig wirkt. Das ist offensichtlich mit den Lichtkonzepten gelungen, die Sie da hatten, oder diese Offenheit, die Sie jetzt auch beschreiben mit großen Fenstern, trotz natürlich gewisser Anforderungen an die Sicherheit. Dieser besondere Umgang mit Lichteinfall und Durchblicken, das stelle ich mir relativ komplex vor, das auch zu gestalten. Wie viele Modelle mussten Sie da bauen, bis Sie sicher waren, das gelingt?
Ja, ich glaube, die Modelle, die wir gebaut haben, die kann man schon gar nicht mehr zählen. Aber natürlich ist das etwas, was natürlich das Eigentliche ist, was Architektur ausmacht, ist eben das Räumliche und das Licht und gerade diese Verbindung von Raumsequenzen, von Orten, die auch unterschiedliche Atmosphären bieten, eben für die unterschiedlichen Widmungen, die dort verlangt werden. Das ist eben das wirklich eigentlich architektonische Thema dieses Hauses.
Vielen Dank, Professor Volker Stab, als Architekt verantwortlich für die Sanierung des Jüdischen Museums und den Neubau. Wir sind jetzt Jüdisches Museum, Jüdisches Leben, der Tag in HR2 Kultur. Zum Jüdischen Museum Frankfurt gehört auch das Museum Judengasse. In den Ruinen von 5 Häusern der Judengasse gewinnt man einen Eindruck von jüdischem Alltagsleben in der frühen Neuzeit. Von 1462 bis 1796 bestand hier das jüdische Ghetto in Frankfurt am Main. In der frühen Neuzeit lebte hier die größte jüdische Gemeinde Deutschland in sehr großer Enge. Nach der Aufhebung des Ghettozwanges wurde die Judengasse ein Armenviertel und dies verfiel nach und nach. Ende des 19. Jahrhunderts wurden daher fast alle Häuser abgerissen und die an ihrer Stelle angelegte Börnestraße blieb ein Zentrum jüdischen Lebens in Frankfurt. In verschiedenen literarischen Zeugnissen wird das Leben in der Judengasse beschrieben, zum Beispiel von Johann Wolfgang von Goethe.
Zu den ahnungsvollen Dingen, die den Knaben und wohl auch den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in früheren Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einem Zwinger mochte eingeklemmt worden sein. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Akzent einer unfreundlichen Sprache, alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich kehrte nicht leicht wieder dahin zurück, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, etwas zu schachern, unermüdet fordernder oder anbietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Märchen von Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder, die wir in Gottfrieds Chronik grässlich abgebildet gesehen, düster vor dem jungen Gemüt. Und ob man gleich in der neuen Zeit besser von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott- und Schandgemälde, welches unter dem Brückenturm an einer Bogenwand zu ihrem Unglimpf noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie. Denn es war nicht etwa durch einen Privatmutwillen, sondern aus öffentlicher Anstalt verfertigt worden.
Johann Wolfgang von Goethe über die Judengasse in Frankfurt. Das Jüdische Museum Frankfurt schlägt den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, will Museumsgäste nicht nur aufklären über jüdische Geschichte, sondern anregen, sich mit jüdischer Kultur und dem Miteinander in einer diversen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wie leben junge jüdische Menschen schon jetzt im diversen Frankfurt und was bedeutet jüdische Kultur in ihrem Leben? Anna Engel ist diesen Fragen nachgegangen.
Es geht nie nur um Religion oder Kultur, wenn man gefragt wird, bist du Jüdin? Sondern was damit gemeint ist, ist auch häufig, bist du Jüdin? Hattest du Familie, die während des Holocaust umgekommen ist? Hast du Familie in Israel? Wo kommst du eigentlich her? Bist du überhaupt deutsch? Das sind so die Fragen, die im Subtext mitschwingen, wenn man gefragt wird, ob man jüdisch ist.
Laura Cassez ist Frankfurterin. Doch ein festes Gefühl von Heimat hat sie nicht. Ihr Vater ist jüdischer Argentinier, ihre Mutter wuchs als Jüdin polnischer Herkunft in Bayern auf. Cassez ist Jüdin, aber das allein macht sie nicht aus.
Es sind ganz viele Dinge, die meine Sozialisierung geprägt haben. Das Judentum ist ein großer und wichtiger Teil auch davon, den ich auch unter anderem deshalb so leben konnte, weil ich in Frankfurt bin. Und gleichzeitig hat es natürlich auch mit meiner jüdischen Identität zu tun, dass der Begriff Heimat ein nicht ganz unbelasteter ist.
Laura Cassez ist in Frankfurt aufgewachsen und war auf einer jüdischen Grundschule. Auf ihrem Gymnasium gab es dann viele Religionen und Nationalitäten, so wie das in Frankfurt üblich ist. Auch Gastronom James Adinast ist Frankfurter. Er findet es anstrengend, wenn er nur in die Schublade jüdisch gesteckt wird. Für seine Identität spielt es trotzdem eine Rolle.
Ich bin in einer Zeit groß geworden, als meine Großeltern noch gelebt haben, als direkte Holocaust-Überlebende, wo wir als Juden in Deutschland groß geworden sind. Eigentlich immer auf gepackten Koffern. Und obwohl meine Großeltern nach dem Krieg hier in Deutschland geblieben sind, war es ihnen immer wichtig, dass wir aus Deutschland rauskommen. Und mein Bruder war in England eine Zeit lang. Ich habe in Amerika studiert und wir sind aber beide auch wieder hierher zurückgekommen. Und inzwischen sind wir nicht mehr Juden in Deutschland, sondern wir sind Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
Frankfurter kennen James Adinast und seinen Bruder David vor allem, weil sie mit mehreren Restaurants im Bahnhofsviertel die Gastronomie und Ausgehkultur der Stadt bereichert haben. Mit besonderer jüdischer Küche, hippen Locations und internationalem Vibe haben sie im Frankfurter Bahnhofsviertel angesagte Orte des Zusammenseins geschaffen, an denen Grenzen keine Rolle spielen. Menschen zusammenbringen und Grenzen überwinden, das möchte auch Laura Cassez. Sie ist Feministin und arbeitet für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Gerade hat der Zentralrat der Juden erneut eine Veranstaltung für junge jüdische Frauen organisiert, gemeinsam mit der Jüdischen Studierendenunion und der Zentralwohlfahrtsstelle. Cassez hat die Veranstaltung mitorganisiert und in der Zusammenarbeit vor allem mit jungen Menschen eine Veränderung zwischen den Generationen bemerkt.
Vor allem wird das sichtbar auch in einem künstlerischen Kontext, in der Literatur, aber auch in Filmen, dass junge jüdische Menschen ihre Geschichten selbst schreiben wollen und auch ein diverseres Bild von jüdischem Leben in Deutschland vermitteln wollen. Sie wollen eben nicht mehr nur die Projektionsfläche sein, sie wollen nicht nur, so ein quasi ein lebendes Mahnmal der Geschichte sein, sondern sie möchten viele Geschichten erzählen.
Geschichten erzählen nach vorne und nicht immer nur zurückschauen. Das ist auch Laura Cassez und James Adinast wichtig. Denn klar ist, es gibt so viel mehr im Hier und Jetzt zu entdecken. Eine besondere Esskultur, Gemeinschaft, Musik, Tradition. Modernes jüdisches Leben eben, so wie es Laura Cassez und James Adinast in Frankfurt leben.
Das bedeutet jüdisch sein für diese jungen jüdischen Menschen in Frankfurt. Professor Michel Friedmann, Jurist und Publizist, guten Tag.
Guten Tag.
Kennen Sie diese Sichtweisen so auch? Wie wichtig sind die jungen Juden noch jüdische Traditionen?
Also jüdische Traditionen sind wichtig, sie sind gekoppelt mit der Religion und wenn es also jüdisches Leben gibt, dann ist es ursprünglich ein religiöses Leben und für Menschen, die nicht fromm sind, die Traditionen, die übrig bleiben. Auf die Frage, die ich ja auch dauernd höre, was ist eigentlich jüdisch, kann ich nur sagen, keine Ahnung.
Also besteht die Gefahr, wenn man jetzt sagt, was ist die jüdische Kultur, wo hat sie Platz und wo ist das jüdische Leben, dann ist das natürlich eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung. Es ist irgendwie was anderes. Schon dann bei der Eröffnung des Jüdischen Museums 1988 wurde ja darüber diskutiert, ob die Geschichte der Juden in Frankfurt nicht einfach Teil eines Museums über die Geschichte Frankfurts sein sollte.
Einerseits ist es ein Teil der Geschichte, aber wir haben gerade Goethe gehört und die Geschichte in Frankfurt ist auch immer gewesen eine Geschichte der Ausgrenzung. Es gab hier das Ghetto, der Börneplatz zeugt davon. Also die Harmonisierungserzählung nach dem Motto jüdisches Leben in Frankfurt war immer auch Frankfurter Leben, stimmt nicht, weil historisch es eine Ausgrenzung gab. Andererseits würde es dieses Frankfurt ohne Juden, die in Frankfurt gelebt haben, so nicht geben. Und in dieser Ambivalenz Ambivalenz, in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Fragestellung, aber nochmal, was ist jüdisches Leben, was ist katholisches Leben, was ist protestantisches Leben? Es ist das Leben von vielen, vielen Menschen, die ihre Identitäten, eine davon ist die jüdische, ganz unterschiedlich interpretieren. Und das ist, glaube ich, auch das Wundervolle in dieser freien Welt.
Hat sich da auch in der Interpretation der Vielfalt oder der Vielfalt der Antworten auf diese Frage, was ist jüdisch, nochmal vielleicht eine Erweiterung ergeben, als einfach die Zahl der Juden durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zum Beispiel in Deutschland sich nochmal vergrößert hat, in den letzten Jahren viele junge Israelis zum Beispiel nach Berlin gezogen sind? Hat das diese Antworten auf die Frage, was ist jüdisch, verändert?
Den größten Schub hat es gegeben, als nach der Auflösung der Sowjetunion nach Deutschland ungefähr 100.000 Menschen gekommen sind, die sich hier niedergelassen haben und jüdisches Leben überhaupt vital gemacht haben. Die jüdische Gemeinschaft bis dahin war eine zum Beispiel in Frankfurt von 3.500 Menschen, viele alt, die meisten Überlebende des Holocaust aus Osteuropa. Und diese Revitalisierung, wo auch viele junge Menschen kamen, führte dazu, dass jedenfalls das Leben von Juden und Jüdinnen in unserer Stadt in allen Generationen in Vielschichtigkeit sich erweitert hat. Und wir erleben heute viele, die um die 30 sind. Und da kommen wir schon von Kultur, die von Juden und Jüdinnen in Deutschland betrieben wird, die Gesamtgesellschaft wieder bereichern, ob es Max Czollek ist, ob es Mariana Salzmann ist. Viele, die in dieser Gesellschaft wirken und arbeiten. Aber es bleibt dann wieder die Frage, was ist jüdisch? Es sind darauf einfach viel mehr Antworten gekommen. Aber die Diversifizierung dieser Antworten, das ist wichtig. Die Uniformierung auf so eine Antwort, sie droht eher dann in Kategorien und Narrative des Rassismus zu landen.
Und wie beantworten Sie persönlich diese Frage? Was ist für Sie jüdisch und was bedeutet Ihnen selbst die jüdische Tradition?
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die den Holocaust überlebt haben. Meine Eltern kamen aus Polen. Bei uns war Religion väterlicherseits noch eine relativ aktuelle und aktive Seite. Meine Mutter glaubte nicht mehr an Gott nach der Befreiung von Hitler. Ich selbst bin kein religiöser Mensch, aber die Religion hat eine Bedeutung in mir. Ich bin so viel in der jüdischen Tradition und Kultur, die ich erlebt habe, weltweit aufgewachsen. Es gibt für mich da nicht eine Antwort, aber eine, die ganz wichtig für mich ist: Ich bin auch Jude, aber nicht nur Jude. Ich bin auch nicht vorwiegend und immer Jude, sondern ich bin mit so vielen Identitäten beschenkt in einer freien Welt, in der ich sie mir auch aussuchen kann. Und das ist vielleicht etwas ganz Wichtiges. In dieser Frage muss man immer differenzieren, wie viel ist Selbstbestimmung für meine Identitätsbestimmung und wie viel ist Fremdbestimmung. Da wir wieder mehr und offener, enthemmter und aggressiver und gewalttätiger die geistigen Brandstifter unter uns haben, die Judenhasser und eine Partei des Hasses, dringt diese Frage vergifteter in den öffentlichen Raum, als es in einer entspannten Phase, die ich eigentlich kaum in diesem Land gekannt habe, möglich ist.
So wie Sie das gerade von sich persönlich geschildert haben, Michel Friedmann, ist das ja in sehr vielen jüdischen Familien, dass es diese eigenen Erfahrungen in der Familie gibt mit den grausamen Taten im Nationalsozialismus. Und dann stellte sich für viele diese Frage, kann man in Deutschland überhaupt noch leben? Da gab es auch Auswanderungswellen oder wie wir es auch eben in dem Beitrag gehört haben, Zeiten, in denen eigentlich die ganze Familie auf dem gepackten Koffer saß, für alle Fälle, dass man schnell weg kann. Gibt es jetzt auf diese Frage in der jüngeren Generation ein klareres Ja?
Wenn die Demokratie in Deutschland funktioniert und Demokratie heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und das wird respektiert. Also es gibt die Anerkennung des Menschseins an sich, dann können Juden in Deutschland leben. Wenn die Demokratie nicht anerkannt ist, dann können nicht nur Juden nicht mehr in Deutschland leben, weil die Idee einer freien Gesellschaft durch eine menschenverachtende Diktatur ersetzt wird. Deswegen das mit den gepackten Koffern, es ist eine Geschichtserzählung, die noch mit meinen Eltern zu tun hatte. Die hatten ihre Koffer nie ausgepackt, wie denn auch. Sie lebten im Land der Mörder, die sich kamoufliert hatten mit irgendwelchen bürgerlichen Legenden. Und andererseits gab es ein Vertrauen auf die Zukunft, auf die junge Generation. Juden und Jüdinnen, die heute so um die 20, 25 Jahre alt sind, sind so wie ich hoffe, Sie und ich und wir alle auch, außerordentlich irritiert über den Erfolg in Anführungsstrichen der Menschenverachter. Und die Menschenverachtung trifft nach wie vor am ehesten die jüdische Minderheit. Das ist eine kulturelle Tradition in einem Land, in dem das Christentum seit 2000 Jahren, und das ist Europa, auch die kulturelle Identität mitgeprägt hat. Und zu dieser Identität bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gehörte der Judenhass. Und deswegen müssen wir neben dem, was wir mit Auschwitz erlebt haben, immer wieder auch reflektieren, dass diese Gesellschaft auch kulturell und strukturiert den Judenhass eigentlich bis vor wenigen Sekunden noch in ihrer DNA mitgelebt hat. Und wenn man als Jude und Jüdin in diesem Land lebt, das möchte ich auch hinzufügen, der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung, ist das Leben immer auch ein ambivalentes Leben.
Professor Michel Friedmann, Jurist und Publizist, Dankeschön. Immer mit prägnanten Gedanken dabei ist Michel Friedmann, deswegen hat er auch ein Talkformat im Jüdischen Museum, Denken ohne Geländer heißt es, und da trifft er den Pianisten Igor Levit am 3.12. Ist es eigentlich, wir sind jetzt, Jüdisches Museum, jüdisches Leben, der Tag in HR2 Kultur, das ist unser Titel heute. Zum Gegenstand einer Erzählung wurde die Frankfurter Judengasse bei Heinrich Heine. In seinem 1840 geschriebenen Rabbi von Bacharach versetzte er sich in das mittelalterliche Frankfurt zurück.
Vor jener Zeit wohnten die Juden zwischen dem Dom und dem Mainufer, nämlich von der Brücke bis zum Lumpenbrunnen und von der Mehlwaage bis zu St. Bartholomä. Aber die katholischen Priester erlangten eine päpstliche Bulle, die den Juden verwehrte, in solcher Nähe der Hauptkirche zu wohnen. Und der Magistrat gab ihnen einen Platz auf dem Wollgraben, wo sie das heutige Judenquartier erbauten. Dieses war mit starken Mauern versehen, auch mit eisernen Ketten vor den Toren, um sie gegen Pöbeldrang zu sperren. Denn hier lebten die Juden ebenfalls in Druck und Angst und mehr als heutzutage in der Erinnerung früherer Nöten. Im Jahr 1240 hatte das entzügelte Volk ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet, welches man die erste Judenschlacht nannte, und im Jahr 1349, als die Geißler bei ihrem Durchzuge die Stadt anzündeten und die Juden des Brandstiftens anklagten, wurden diese von dem aufgereizten Volke zum größten Teil ermordet. Oder sie fanden den Tod in den Flammen ihrer eigenen Häuser, welches man die zweite Judenschlacht nannte. Später bedrohte man die Juden noch oft mit dergleichen Schlachten, und bei innern Unruhen Frankfurts, besonders bei einem Streite des Rates mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im Begriff, das Judenquartier zu stürmen. Letzteres hatte zwei Tore, die an katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem Tor befand sich ein Wachhaus mit Stadtsoldaten.
Heinrich Heine mit seinem Blick auf die Frankfurter Judengasse. Sich auseinandersetzen mit jüdischer Geschichte, mit jüdischem Leben bedeutet nachdenken über das Miteinander in einer diversen Gesellschaft. Was nicht heißt, die Menschen in einer diversen Gesellschaft immer wieder mit ihrer Diversität zu labeln. Hat das, was jüdische Schriftsteller schreiben, also zwingend damit zu tun, dass sie jüdisch sind? Was ändert es an dem Selbstverständnis, an der Wahl der Themen ihrer Literatur?
Zurzeit bin ich nicht so gern jüdischer Schriftsteller in Deutschland, schrieb Maxim Biller 2017, als sein Roman Biografie herauskam und von einigen Rezensenten missgünstig besprochen wurde. Früher hingegen, so Biller, habe er sich ganz gern als jüdischen Autor in Deutschland gesehen, weil, so die bemerkenswerte Begründung, die Deutschen davon so irritiert gewesen seien. Biller gefiel sich immer als Agent Provocateur, der Klischees einer deutsch-jüdischen Erinnerungskultur aufs Korn nahm und seine Stellung zwischen den Kulturen mit dem Gestus von einem vorbrachte, der mit seiner Distanz zu allen Seiten anderen besser den Spiegel vorhalten kann.
Die Verwirrung der anderen darüber, dass es für mich selbstverständlich ist, Jude zu sein, dazu beiträgt, mich jüdisch zu fühlen, ist falsch. Ich bin dadurch nicht mehr jüdisch, ich bin dadurch aber genervter. Das ist ja was anderes. das macht mich nicht mehr zum Juden. Mich macht auch nicht Antisemitismus mehr zum Juden. Also die Hoffnung mancher Nichtjuden, dass wenn sie keine Antisemiten wären, die Juden aufhören würden, darauf zu bestehen, irgendwie noch ihre eigene Geschichte zu haben, muss ich enttäuschen, zumindest was mich selbst angeht.
Biller suchte aber auch immer die Rolle des politischen Kritikers. Immer wieder wies er das Nachleben von Nazi-Tendenzen in der Republik nach. Etwa als er feststellte, dass viele gegenwärtige Literaturkritiker als Schüler in der Tradition jener stehen, die unter den Nazis ihr literarisches Urteil fällten. Er verband wie selbstverständlich Literatur und politische Kritik und passte sein eigenes Erinnern in Büchern wie »Der gebrauchte Jude« oder »Biografie« in diesen Rahmen ein. Wie der 1960 geborene Biller stehen auch andere, auch jüngere Autoren und Autorinnen im Banne der deutschen Geschichte. Max Czollek, Doron Rabinowitsch, Raphael Seligmann, Lea Fleischmann, Jan Himmelfarb, Katharina Hacker oder Minka Pradelski verbinden gegenwärtige Themen mit einem Blick zurück in die Nazizeit, oft im Genre des Familienromans oder in dem die eigene Familiengeschichte in der Fiktion durchscheint. Der 1947 in Tel Aviv geborene Raphael Seligmann erklärte, das deutsch-jüdische Verhältnis sei seine Lebensmelodie, Aufklärung, seine Mission. Dabei wandte er sich aber gegen eine Fixierung auf die Vergangenheit.
Ich definiere mich überhaupt nicht über den Holocaust. Ich definiere mich in erster Linie als Mensch in diesem Land, dessen Heimatsprache Deutsch ist. Ich bin zwar in Israel geboren worden, aber meine Eltern haben auch dort Deutsch gesprochen. Und der Holocaust war ein furchtbarer Teil der deutschen und jüdischen Geschichte. Aber wir können ihn nicht bewältigen. Diese Vergangenheitsbewältigung ist auch eine Phrase. Wir können und sollen die Gegenwart bewältigen.
Er übe Kritik nach allen Richtungen, sagte Seligmann. Und diese Maxime passt wie angegossen auf die lyrischen wie die publizistischen Arbeiten von Max Czollek. Desintegriert euch, forderte er von allen, die womöglich in die Mitte und auf eine deutsche Leitkultur schielen. Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur nannte er sein bundesweites Bühnenprogramm zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung.
Von dieser Erzählung der guten, fröhlichen Wiedervereinigung bleiben ganz viele Erfahrungen und auch viele Teile dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Und damit meine ich ganz ausdrücklich afrodeutsche Perspektiven, türkische Perspektiven, vietnamesischstämmige Perspektiven, jüdische Perspektiven, all diejenigen, die den Mauerfall und die Wiedervereinigung und die darauffolgende Zeit nicht als eine Zeit der großen Freude und Erleichterung erlebt haben, sondern als Zunahme rechter Gewalt und rechten Terrors.
Der 1985 in der Ukraine geborene und mittlerweile in Deutschland lebende Jan Himmelfarb schrieb wie viele deutschsprachige jüdische Autoren ebenfalls eine Familiengeschichte. Doch bei ihm reicht der Weg über die Zeit des Holocaust im Osten Europas über ein langes Familienleben in der Ukraine bis zur Nachwendezeit ins neue Deutschland. Auch der in Wien lebende Doron Rabinowitsch schlug in seinen Romanen einen großen Bogen von den Vernichtungslagern der Nazis bis in die Gegenwart. Doch genauso wandte er sich gegen den aufkommenden Rechtsextremismus in Österreich. Viele deutsch-jüdische Autoren und Autorinnen verbinden auf diese Weise literarische und politische Arbeiten, verknüpfen das Thema Erinnern mit einem Blick auf rechtsextreme Bewegungen heute. Raphael Seligmann meinte einmal bei dem Blick zurück in die Geschichte:
Wir sollen nicht künstliche Mauern errichten mit Klischees, Deutsche, Juden, Frauen, Männer. Also das Leben soll nicht darin bestehen, Mauern hochzuziehen, sondern Mauern zu übersteigen.
Erinnern an den Holocaust wird so nicht als etwas Festes, das einfach und immer gilt, verstanden, sondern als literarisches und politisches Projekt, das beständig aktualisiert werden muss.
Marius Galla über jüdische Autoren und Autorinnen und die Auseinandersetzung mit Identität und Geschichte in ihrem Werk. Merna Funk, Schriftstellerin und Journalistin, guten Tag.
Guten Tag.
Wie wichtig ist denn diese Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte auch für Sie?
Die ist so wichtig wie wahrscheinlich für ganz viele Juden. Ja, also ich glaube, man muss einfach verstehen, dass Geschichten erzählen, ja, und mit diesen Geschichten an die Vergangenheit und diese vielen Jahrtausende zurückliegenden Ereignisse zu erinnern, im Judentum eine total zentrale Rolle spielt. Also dass der Wortstamm Zachar, also erinnern im Hebräischen, taucht im Alten Testament 169 Mal auf. jedes Fest, jeder hohe Feiertag dreht sich sozusagen um das Erinnern an vergangene Ereignisse. Deswegen wundert mich das jetzt sozusagen nicht, dass Familiengeschichten eine wichtige Rolle spielen für andere und auch für mich nicht.
In Ihrem vielfach ausgezeichneten Roman Winternähe sind Sie aber im Hier und Jetzt, setzen sich mit dem aktuellen Antisemitismus auseinander. Und diese Geschichte basiert auf einem realen Geschehen.
Auch. Ich setze mich aber auch mit der Geschichte auseinander. Also Winternähe spielt nicht nur in der Gegenwart, sondern erzählt natürlich auch die Familiengeschichte meiner Protagonistin Lola. Also was ich dort tue, ist natürlich das zu kombinieren, also die Vergangenheit mit der Gegenwart zu kombinieren und Erklärungen zu finden. Aber ja, das, was in der Gegenwart spielt, basierte auf einem realen Ereignis, auch wenn der Roman natürlich fiktional ist.
Warum ist es so wichtig, auch das dann in der Literatur wieder zu artikulieren?
Also ich glaube, die Frage kann ich sozusagen nur als eine Frau beantworten, die ihre Kindheit in der DDR verbracht hat. Für mich kann Kunst nur politisch sein. Ich glaube, dass es ganz viele Künstler gibt, die das anders sehen. Die können Literatur und Musik und bildende Kunst völlig apolitisch machen. Das geht in meinem Arbeiten und Wirken nicht. Ich kann gar nicht anders als sozusagen politisch zu werden in meinen Texten.
Hat das auch damit zu tun, dass es eben doch nicht selbstverständlich ist, jüdisch zu sein in Deutschland? Also dass einfach es immer noch ein Anlass ist für Beleidigungen, für Verleumdungen, für Angriffen, dass es einfach deswegen weiter auch ein Thema der eigenen Arbeit bleiben wird?
Ich glaube, das geht ganz vielen Diaspora-Juden so. Also alle Juden, die außerhalb Israels leben und in ihren Ländern und Gesellschaften, in denen sie leben, zur Minderheit gehören, müssen sich ganz anders mit ihrem Jüdischsein auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist ganz normal, ob dieses Jüdischsein als Minderheit positiv besetzt ist oder negativ besetzt ist, im Sinne, dass man Repressalien ausgesetzt ist oder dass man ganz besonders geschätzt wird. Ich glaube, das ist spielt jetzt erstmal nicht so eine große Rolle in Bezug auf die eigene Identität als Jude in einem Land, wo man Minderheit ist. Es ist einfach normal, dass man sich sozusagen mit diesem speziellen Erfahrungsraum auseinandersetzen muss. In Deutschland, das muss man dazu sagen, ist es natürlich nochmal speziell aufgrund der Vergangenheit. Ja.
Sie leben aber zum Teil auch in Tel Aviv, zumindest vor Corona haben Sie zwischen Berlin und Tel Aviv regelmäßig gewechselt. Ist es dann in Tel Aviv wirklich ein anderes Auseinandersetzen mit Erinnerung, mit Identität als in Berlin?
Also ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass Israelis eine wirklich völlig eigene Gesellschaft und Nation sind. Ne? Sie sind als Juden hauptsächlich unter Juden aufgewachsen und leben in ihrem Land als Juden unter Juden. Das heißt, sie sind dort Mehrheit. So wie ich das Ihnen auch gesagt habe, so geht es ja den allen anderen Juden, also allen Diaspora-Juden, die außerhalb Israels leben, nicht. Dort leben sie. Sie leben immer als Minderheit. Nur in Israel sind sie Mehrheit. Und das ist natürlich, das prägt auf eine ganz andere Art und Weise die eigene Biografie, das Denken, das Handeln und das Fühlen. Denn jüdisches Leben in Israel ist ja selbstverständlich. Der Kalender ist ein hebräischer, die Feiertage sind die jüdischen. Man geht, wenn man säkular ist, eigentlich so gut wie nie in eine Synagoge, während man selbst als säkularer Jude, als säkulare Jüdin in Deutschland eher sozusagen den Weg in eine Synagoge findet, um dort die Feiertage zu leben, weil sie sozusagen außerhalb der Synagoge nicht stattfinden. Ja, und ich glaube, das ist diese Selbstverständlichkeit, die Juden in Israel haben, diese Selbstverständlichkeit haben Diaspora-Juden im Rest der Welt nicht.
Mena Funk, Autorin, Schriftstellerin und Journalistin, besten Dank. Und noch einmal begeben wir uns in die Frankfurter Judengasse. Nur einem Märchenerzähler wie Hans Christian Andersen kann eine romantische Schilderung der Verhältnisse dort gelingen.
Es war in Frankfurt. Dort sah ich, so sprach der Mond, ein seltsames Bild. Mein Blick fiel auf ein altes Haus. Es war nicht das Haus, in dem Goethe geboren ward, auch nicht das alte Rathaus mit seinen vergitterten Fenstern, hinter denen noch immer die gehörnten Schädel der Ochsen bleichen, die bei der Kaiserkrönung am Spieß gebraten wurden. Nein, es war ein ganz gewöhnliches, grün angestrichenes Bürgerhaus und es lag in der Nähe der engen Judengasse. Es war Rothschilds Haus. Ich sah durch die geöffnete Türe. Die Treppe war hell erleuchtet. Bediente, die brennende Kerzen in schweren Silberleuchtern trugen, standen auf den Stufen und verneigten sich tief vor einer alten Frau, die in einem Sessel die Treppe hinuntergetragen wurde. Der Herr des Hauses stand mit entblößtem Kopf und küsste der alten Frau ehrfurchtsvoll die Hand. Es war seine Mutter. Sie nickte ihm und den Bedienten freundlich zu und die Diener geleiteten sie in die schmale, düstere Gasse an ein bescheidenes, kleines Haus. Hier wohnte sie, hier hatte sie ihre Kinder geboren und von hier aus war ihr Glück erblüht. Wenn sie die verachtete Gasse und ihr kleines Haus verschmähte, so würde auch das Glück sich von ihr wenden. Das war ihr fester Glaube.
Hans-Christian Andersen, der Märchenerzähler über die Frankfurter Judengasse und das Haus der Familie Rothschild. Von der Frankfurter Judengasse aus wurde sie zu einer der wichtigsten Bankiersfamilien der Welt, die Familie Rothschild. Wie das genau passierte, erzählt uns Jan Tussing.
Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Münzhändler zum Global Player. Meyer Amschel Rothschild kam aus der Gasse, der Judengasse in Frankfurt, und schaffte es in kürzester Zeit in die europäische Hochfinanz. Beim Aufstieg der Rothschilds zum mächtigsten Bankhaus Europas war ein Mann entscheidend, sagt Sonja Teder, Kuratorin am Neuen Jüdischen Museum in Frankfurt. Der Landgraf von Hessen-Kassel.
Der Landgraf von Hessen-Kassel war eigentlich der reichste Fürst in den deutschen Landen überhaupt. Und es war eigentlich für alle Banken und Anleger der größte Wunsch, für diesen Landgrafen Wertpapiere handeln zu dürfen.
Der Landgraf von Hessen-Kassel legte an der Londoner Börse enorme Summen an. Das Geld kam aus den Erlösen seines groß angelegten Menschenhandels. Es ist schließlich die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Landgraf verkaufte Tausende von Hessen als Söldner an das Königreich Großbritannien. Mit den Erlösen spekulierte er an der Londoner Börse. Anonym, versteht sich. Meyer Amschel Rothschild schickte seinen Sohn Nathan als Händler nach London.
Und ohne diesen Landgrafen im Hintergrund hätten sie nie so viel Geld gehabt, mit dem sie einfach so ins Geschäft einsteigen konnten. Wenn es auch nicht ihr eigenes Geld war, sondern eben als Verwalter von diesem Geld, haben dann die Brüder immer wieder untereinander gesagt, der Landgraf hat unser Glück gemacht.
In kürzester Zeit gelingt es Meyer Amschel Rothschild und seinen 5 Söhnen, ein kleines Imperium aufzubauen. Ein Bankhaus, das in den politischen Wirren der Zeit den europäischen Adelshäusern Geld leiht. Für ihre vielen Kriege. Es ist der Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleon überzieht Europa mit Kriegen und Preußen und Russland mobilisieren. Und es ist auch der Beginn eines immer größeren Judenhasses, sagt Sonja Teder vom Jüdischen Museum.
Wir sind halt auch dann in Gesellschaften wie gerade Preußen, wo dann natürlich auch der Kaiser, die Kaiser extrem antisemitisch, antijüdisch waren. Der Zar war antijüdisch und trotzdem gab es dann einen Zeitpunkt, wo diese heilige Allianz gegen Napoleon keine andere Wahl hatte, als sich an die jüdischen Rothschilds zu wenden, um Anleihen zu kriegen. Und das ist natürlich für einen Judenhasser unerträglich, dann doch zu einem jüdischen Bankier gehen zu müssen und von ihm abhängig zu sein.
Es beginnt eine Dämonisierung der Rothschilds, so die Kuratorin, als direkte Reaktion auf den familiären Aufstieg.
Dass die Familie von Anfang an gesagt hat, immer wieder auch gesagt hat, wir sind jüdisch und wir sind stolz darauf. Und das ist für die Gesellschaft in Europa im 19. Jahrhundert ein regelrechter Affront.
Die Geschichte der Frankfurter Rothschildbank ist untrennbar verbunden mit den Kriegen und Krisen der europäischen Mächte. Und auch dem diplomatischen Geschick und der Weitsicht einer Familie, deren Aufstieg zum größten Bankhaus der Welt bis dato einzigartig war. Von den Rothschilds ist in Frankfurt heute allerdings nicht mehr viel übrig. Das Bankhaus schließt im August 1901 aus Ermangelung an einen männlichen Nachfahren. Von den vielen Palästen und Wohnhäusern steht nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt nur noch das Palais Rothschild direkt am Main. 1988 umfunktioniert zum Jüdischen Museum. das erste in Deutschland. Von den Rothschilds erzählen nur noch einige Räume im Museum. Ein märchenhafter Aufstieg, der in Frankfurt seinen Ursprung hat.
Jan Tussing über die Geschichte der Familie Rothschild, eine der jüdischen Familien mit großer Bedeutung für die Geschichte Frankfurts. Der Rothschild-Palais ist das eine Gebäude des Jüdischen Museums Frankfurt, jetzt frisch saniert und erweitert durch einen Neubau. 1988 wurde das Jüdische Museum Frankfurt als erstes dieser Art in Deutschland gegründet. Das war ein Akt der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Geschichte, mit dem Holocaust. Dr. Mirjam Wenzel ist die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Wenzel, jetzt haben Sie ein neues, altes Jüdisches Museum Frankfurt wiedereröffnet, in dem, wie wir in der Sendung ja schon gehört haben, die Gegenwart und die Zukunft eine große Rolle spielen. Wie wichtig ist Ihnen denn darin dann trotzdem noch die Gedenkkultur, die Aufklärung über die Geschichte?
Na, wir sind natürlich ein historisch agierendes Museum und wir vermitteln historisches Wissen. Und es geht immer um die historische Erfahrung von Jüdinnen und Juden in Frankfurt. Das ist der Ausgangspunkt. Wir formulieren nur sehr bewusst, dass wir die Fragen an die Geschichte aus heutiger Perspektive stellen. Und dass wir die Art, wie wir Geschichte vermitteln, nämlich in persönlichen Geschichten, quasi immer in das Moment auch von Geschichte reingehen und zu versuchen, an sowas wie ein Erleben heranzukommen. Also was ich ganz wichtig finde, wir sind keine Gedenkstätte. Wir haben zwei Gedenkstätten, die wir betreuen in Frankfurt. Das eine ist der Börneplatz. Das ist unmittelbar vor unserem Museum Judengasse. Dort wird der 12.000 aus Frankfurt deportierten Jüdinnen und Juden gedacht, die ermordet wurden. Und wir betreuen die Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle auf dem Gelände der EZB und außerhalb. Auch dort machen wir Vermittlungsarbeit. Also diese beiden Gedenkorte sind Bestandteil unserer Vermittlungs- und Bildungsarbeit und werden von uns betreut. Hier im Museum nehmen wir auf die Jahre 33 bis 45 und auf das Geschehen in diesen Jahren in drei Räumen unserer Ausstellung Bezug und natürlich auch in dem Raum der Familie Frank oder auch der Familie Sänger, also auch an anderen Orten, das zieht sich durch, aber das hier ist keine Gedenkstätte.
Und Sie schlagen gerade, wo Sie das Beispiel Anne Frank nennen, auch immer den Bogen zu einer modernen Vermittlungsarbeit. Sie haben ein Ausstellungsstück, eben den Kinderstuhl von Anne Frank, also ein physischer Gegenstand, aber auch eine interaktive Medieninstallation. Ist genau das auch die Verbindung, die Sie schaffen wollen in diese moderne Welt?
Ich begreife als unsere Aufgabe, dass wir eben Geschichte in Geschichten vermitteln auf eine lebendige Art und Weise. Und das tun wir natürlich mit interaktiven Stationen, das tun wir mit Hands-on, das tun wir mit Medieninstallationen. Wir haben selbst eine Riechstation bei uns hier. Also wir versuchen auch auf sinnliche Art und ästhetische Art und Weise unsere Besucherinnen und Besucher anzusprechen. Und im Falle des Familie-Frank-Raums, der letzte Raum unserer Ausstellung ist, präsentieren wir ja Objekte oder Gegenstände aus dem Familienbesitz und die inszenieren wir in großen Vitrinen, in einem Ensemble und die Geschichten dazu erzählen wir auf einem Multitouch-Tisch und wir wünschen uns, dass man eben die Geschichten auf dem Touch-Tisch erkundet und dann genauer hinschaut und nochmal sich mit dem Objekt selbst in der Vitrine auseinandersetzt.
Immer mitschwingt natürlich die Frage, was ist eigentlich jüdisch sein? Das definiert sich eben nicht mehr nur durch die Schattenseiten der nationalsozialistischen Vergangenheit, so haben wir es auch von jungen Juden und Jüdinnen in dieser Sendung gehört, sondern die wollen auch eine neue deutsche jüdische Kultur entstehen lassen. Sie entwickeln auch Antworten auf diese Frage, wer ist Jude, modern aufbereitet in einer Videoinstallation.
Ja, das ist die 5-Kanal-Videoinstallation Ask the Rabbi in dem gleichnamigen Raum, wo man auch einen Kaffee trinken kann. Und dort haben wir die 5 amtierenden Rabbiner und eine Rabbinerin gefragt, hier in Frankfurt, verschiedene Fragen und unter anderem eben diese Frage, wer ist Jude, die natürlich halachisch eindeutig zu definieren ist, aber die im Kern auch auf eine Frage zielt, die sehr virulent ist, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit den vielen Personen, die sich als jüdisch definieren, aber nur in Anführungszeichen väterlicherseits jüdisch sind. Und das ist sozusagen der Diskussionsstoff in dieser Installation.
Das sind Spannungen, die es natürlich, Diskussionen, die es natürlich gibt, die es auch weiter geben wird, die es in der jüdischen Gemeinde gibt, die Sie aufgreifen. Spannungsreich auch die Skulptur, die im Innenhof mit einem Baum zu sehen ist, ein Baum aus Aluminium, in dessen Krone sich die Krone eines entwurzelten Baumes verfangen hat oder auch festhält, wie auch immer man es sehen möchte. Diese Wurzeln ragen dann in die Luft. Ist das auch so ein Zeichen, ja, das in die Zukunft zeigen soll?
Also das Schöne an der Skulptur Untitled von Ariel Schlesinger auf unserem Vorplatz ist die, dass sie sehr deutungsoffen ist. Sie ist sehr sprechend, sie ist poetisch. Es gibt ganz verschiedene Assoziationen und die soll es auch alle geben. Wichtig sind, dass es zwei Elemente gibt. Es gibt ein tragendes Baumelement und es gibt ein entwurzeltes Baumelement. Und das kann man interpretieren letztlich, wie man will. Das Entwurzelte ist, denke ich, wichtig. Das verweist auch auf eine möglicherweise gewaltsame Entwurzelung. Man weiß nicht, ob das obere Element quasi vom Himmel stürzt oder in den Himmel ragt. Das untere ist auf jeden Fall das, was tragend ist. Das hat mit unserer Museumsarbeit zu tun. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, hier Dinge wieder zum Tragen und zum Sprechen zu bringen, ihnen ein Zentrum zu bieten für die reiche jüdische Kultur dieser Stadt in Geschichte und Gegenwart.
Offenheit, Licht, Durchblicke, das steht im Mittelpunkt der Architektur, gerade des Neubaus. Davon sprach der Architekt Volker Stab zu Beginn der Sendung. Wie kann aber jetzt ein jüdisches Museum das leisten, ein Jahr nach dem Anschlag in Halle, in einer Zeit, in der auch gewalttätige antisemitische Taten zunehmen? Wie können Sie trotzdem Offenheit repräsentieren, Frau Wenzel?
Das ist ja eine Frage, wie wir unseren Auftrag verstehen. Wir verstehen unseren Auftrag so, dass wir für eine offene Gesellschaft einstehen und in eine offene Gesellschaft hineinwirken. Und wir tun auch etwas dafür, indem wir auch an Orte gehen, wo sich nicht Museumsbesucherinnen und Besucher aufhalten und die versuchen zu gewinnen. Natürlich haben wir ein Sicherheitskonzept. Natürlich haben wir Sicherheitsmaßnahmen, wie sie kein anderes Museum in dieser Stadt hat. Aber wir hoffen einfach, dass die Besucherinnen und Besucher, die zu uns kommen, das nicht als Drangsalierung wahrnehmen, sondern als ein Teil dieses Prinzips der geschützten Offenheit, dass sie bei uns geschützt und aufgehoben sind und dass sie verstehen, dass es uns eigentlich darum geht, einzustehen für eine offene Gesellschaft, wo Menschen mit diversen Hintergründen Platz und Raum haben.
Eine geschützte Offenheit für eine offene, diverse Gesellschaft, das will das Jüdische Museum Frankfurt bieten. Dr. Mirjam Wenzel, Direktorin dieses Museums, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Das Jüdische Museum in Frankfurt ist frisch saniert und erweitert, neu eröffnet. Auch morgen ist der Eintritt übrigens frei, ebenso am Sonntag beim Familientag. Einfach hingehen. Perspektivisch wird dann die Buchung von Slots möglich sein. Seit heute sind die Pforten des Jüdischen Museums für alle geöffnet. Das haben wir zum Anlass genommen, auf jüdische Kultur und jüdisches Leben zu blicken, gestern und heute. Unsere Sendung können Sie nachhören unter hr2.de und in der ARD-Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.